Gibst mir ein Zeichen. Okay. Gut, dann begrüße ich alle ganz herzlich in der neuen Session Neue Woche. In dieser Woche werden wir das Format von letzter Woche aufgreifen. Zu Gast haben wir Dr. Martin Ebner. Er ist an der TU Graz und beschäftigt sich dort intensiv mit mobilen Lernen. Die TU Graz ist da führend mit iTunes U. Er entwickelt mit Studierenden Apps, soweit ich das gelesen habe, und befasst sich intensiv mit dem mobilen Lernen und ist dort in Abteilungsleiter vernetztes Lernen im Bereich zentrale Informatikdienst. Ja, ich freue mich ganz, ganz herzlich. Herr Ebner ist just in time hier eingeflogen. Vielleicht kurz noch zum Format heute. Wir werden einen 20- bis 30-minütigen Vortrag von Herrn Ebner hören und anschließend das öffnen wie letzte Woche und dann wieder in die Diskussion gehen. Ich fände es schön, wenn wir uns ein bisschen am Thema mobiles Lernen diese Woche halten, weil wir haben noch so viele Referenten, die zu Medienkompetenz und Qualität in der Lehre was sagen werden, sodass wir heute das Mobile am Lernen als Fokus haben. Der Schwerpunkt war ja, wie mobil wird es lernen? Ein paar Fragen sind schon in den Blogs aufgetaucht. Obwohl wir heute Montag haben, ist schon so viel im Blog passiert und da draußen in der Welt. Ja, Herr Ebner, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich und übergebe an Sie mit Ihrem Input und begrüße alle anderen, die hier live dabei sind und auch über Ustream folgen. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die nette Einleitung. Und vorab die Frage, ob der Ton für alle soweit in Ordnung ist. Ich mache immer wieder unterschiedlichste Erfahrungen mit Adobe Connect. Er schaltet
Vielleicht
mich
können
hier
sich
vorher
die
genau.
melden, die Probleme haben. Dann müssen nicht alle begeistert sein, sondern wenn jemand Probleme hat, kann das kurz mitteilen.
Aber schaut ganz gut aus.
Cool.
Ja, also der Vortrag hat gut gepasst. Also wir haben mit Jochen das so abgestimmt, weil ich habe vor 2 Wochen in Krems eine Keynote gehalten zu dem Thema. Entschuldigung, also dass ich die Hand so vorne habe. Das liegt daran, dass ich hat sich sehr bewährt mit meinem iPhone quasi Gerät. Also das ist der Mikrofon und die Freisprecheinrichtung vom iPhone, die funktioniert also witzigerweise sang- und klanglos mit meinem MacBook, während ich mit anderen Dingen immer wieder Probleme gehabt habe. Ja, also das Thema in Krems war M-Learning, Education for the Next Generation. Wie gesagt, der Vortrag dauert nochmal 45 Minuten. Ich werde es aber so machen, dass ich vor allem die Filme weglasse und damit kürzt ihr das sehr schnell dann auf ungefähr die 30 Minuten runter. Ganz spannend, ich habe seinerzeit, also es passt vielleicht für die Community ganz gut, waren 150 Teilnehmer, vorwiegend Lehrer, angekündigt. Ich habe eine Twitter-Wall parallel laufen. Unter twitterwall.theograz.at, die kann also jeder auch aufrufen. Und die haben wir uns also gebaut mit der Idee, dass jemand einen Hashtag angibt und gleichzeitig im Hashtag zum Beispiel Question, Notice oder Idea sagt. Und dann können wir das automatisch rausfiltern. Und das habe ich dort auch angekündigt, habe gesagt, bitte EduDays und Question, Notice und Idea eingeben. Und das Spannende ist, also es hat sich im Prinzip über die eine Dreiviertelstunde überhaupt nichts getan, weil also die vorwiegenden lehrenden Personen, das sind also hauptsächlich Lehrer, offensichtlich mit Twitter gar nichts anfangen haben können dort. Also das ist vielleicht der Ausblick, also dass dieses Versuch im Prinzip auch ein wenig gescheitert ist. Begonnen habe ich das mit dieser Folie. Jetzt kann irgendwer klatschen oder sonst ist mir ein Zeichen geben, der das vollständig lesen kann. Das habe ich also seinerzeit präsentiert. Gibt es jemanden, der das wirklich vollständig durchlesen kann?
Wir haben ja zum Teil schon geguckt.
Ah, genau. Jetzt eintippen. Los ist. Wo ist die Lösung? Also gut, also das war also die Geschichte und also ich habe das den Lehrern also dort gezeigt und habe gesagt, also man muss schon darüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Das heißt also, so reden also viele unserer jugendlichen Kinder bereits also quasi per SMS oder auch per Tweet. Also viele dieser Tweets sind so, um also quasi das Ganze also zu verkürzen. Daraus schließend habe ich gesagt, es gibt also offensichtlich eine Form von neuer Sprache mit mobilen Geräten, genauso wie man also auch immer von neuen Medien redet. Und das ist also keine Diskussion, ob das gut oder schlecht ist. Es entwickelt sich also hier einfach etwas Neues. Und aus dem Schlussfolgernd habe ich gesagt, vielleicht ist es für unsere Jugendlichen und Kinder gar nicht mehr neu. Das heißt also, es ist für die keine neue Sprache, das ist so, wie sie aufwachsen und genauso verhält sie sich eigentlich mit den Medien. Das heißt also, ein iPhone oder iPad ist für Kinder und Jugendliche gar nicht mehr so neu, als was uns also eigentlich dauernd suggeriert wird. Wir arbeiten jetzt im Unterricht mit neuen Medien. Diese Medien sind also mehr oder weniger immer für uns wieder neu. Und das ist jetzt der Film, den ich überspringe, den ich aber jeden, der ihn noch nicht kennt, ans Herzen lege. Ist ein kleiner Versuch mit vier Kindern, wo wir verschiedenste Medien den Kindern quasi geben. Die sind also zwischen 5 und 9 Jahre und es zeigt sich, also kristallisiert sich also genau das zuerst also Gesagte recht schnell heraus, dass die neuen Medien für Kinder gar nicht neu sind, beziehungsweise unsere alten Medien unter Anführungszeichen gar nicht mehr kennen. Ja, das heißt also, wir bewegen uns vor allem also Kinder und Jugendliche sehr stark also in ein digitales Zeitalter hinein. Auch ein mobiles. Das erste Gerät ist quasi ein Laptop, wie man so bei den Kindern sieht. Also für meinen Sohn oder meine Söhne eigentlich, die sind jetzt 5 und 7. Da war mit 3 Jahren war also das MacBook völlig normal, dass er da irgendeine Maus hat und da herumklicken kann. Dann haben wir Versuchsklassen gehabt auf der BH in Graz. Das ist die Pädagogische Hochschule, OLPC, 6-jährige Kinder in der Volksschule. Die haben noch nicht lesen können, aber jeder hat einmal sein Gerät bekommen. War seinerzeit also die erste OLPC-Klasse in Mitteleuropa. Ja, Handys, glaube ich, brauche ich auch nicht viel sagen. Und dann das nächste sind also dann iPads oder Tablets eigentlich, die also jetzt da von anderen Geräten, auch Android und so weiter, abgelöst werden, also die hier in Anwendung sind. Das heißt, die Behauptung, ohne dass ich groß viel behaupte, ich sage mal, wir bewegen uns auf eine mobile Generation einfach hinzu. Es ist einfach so, es ist für Kinder völlig normal, dass also irgendwelche Geräte dabei sind und mit denen sie also irgendwas machen können. Und ich habe das jetzt also vom theoretischen Teil in drei Dinge gegliedert. Ich habe gesagt, ich schaue mir mal technologisch an, was sich also so tut. Ich schaue mir den Menschen an, was er mit diesen mobilen Geräten macht und was wir bereits also theoretisch wissen, wie sie sich im Lernverhalten also widerspiegelt. Also zuerst die Technik einmal. Wenn das Technische, das ist ein Zitat oder eine Umfrage aus dem Jahre 2009, kurz also nach der Einführung des iPhones. Und das Spannende daran ist, dass also dieses eine Gerät, das also auf den Markt gekommen ist, wie gesagt, 33% des weltweiten Web-Traffics ausgemacht hat, des mobilen Web-Traffics natürlich. In den Staaten drüben bereits also 50%. Und wenn man das durchdenkt, dann kann man eigentlich einen sogenannten Umkehrschluss bilden. Und der würde also zwangsläufig heißen, dass sobald ich jemandem ein iPhone in die Hand gebe, wird er mit ziemlicher Sicherheit auch mobil surfen und auf mobile Daten zugreifen. Das heißt also, sobald man offensichtlich so ein Smartphone in dieser Qualität bekommt, ist mobiles Internet für diese User völlig normal geworden. Natürlich auch spannend, also damit sich nicht jemand vom Kopf gestoßen fühlt, weil es halt kein Apple-Anhänger ist. Ganz spannend auch die Entwicklung am Markt, was Android betrifft. Sie sehen also da von Quartal 4 2009 auf Quartal 4 2010 haben wir eine Steigerung von 615% im Verkauf. Also Android ist momentan also der Seller am Markt und es geht also Richtung Smartphones mit Androids und wie gesagt, also da drinnen tut sich sehr viel. Also der Markt ist unglaublich und schnell wachsend. Ja, jetzt technisch, also es gibt also dann immer so Umfragen, also das betrifft zwar die Staaten, aber das im Endeffekt macht es nichts, also das stimmt schon für uns auch. Wenn man es jetzt anschaut, was wird uns in Zukunft erwarten, das sind also so die Prognosen. Mit Ende 2011 geht man auf, dass die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung ein Smartphone hat. Das halte ich durchaus für sehr realistisch, wie ich seinerzeit drüben war, schon im Jahr 2009, habe ich das Gefühl gehabt, da rennt jeder mit einem iPhone herum. 2013 sieht man, wird die Milliarde erreicht quasi an Personen, die also das mobile Web nutzen werden. 2014 76 Milliarden Apps, die also über 35 Milliarden an Umsatz machen. Also das App ist Programmieren von Apps ist derzeit ein wahnsinnig spannender Markt und vor allem also auch ein zukunftsträchtiger. Natürlich ganz spannend. Es ist nicht unser Fachgebiet, aber 2015 haben wir 500 Millionen Leute, die also Mobile Health Applications nutzen werden. Also aufgrund der alternden Bevölkerung sehen wir es also auch in der App-Entwicklung, dass das E-Health-Angebot immer stark steigen wird. Also das heißt zum Beispiel Personen, die also irgendwelche Bewegungen zu Hause durchführen, diese Daten live an den Arzt übergeben und der daraus also sofort sieht, wenn es einen Ausreißer gibt in den Blutdruckwerten und so weiter. gibt schon Prototypen, Versuche dazu und in den Versuchen kommt raus, dass man so um 50% Kosten spart und um 50% quasi die Gesundheit der Personen erhöht. Also das sind ganz spannende Ergebnisse. Und natürlich 2020, vielleicht ist es auch schon wesentlich früher, gibt man an, also in gut 10 Jahren, dass die hauptsächliche Internetverbindung mobil sein wird. Das heißt also, dass alle diese Geschichten wie also Standleitungen und so weiter immer mehr in den Hintergrund drängen. Ja, wenn man jetzt also sich also den Menschen anschaut, also was macht der mit diesen Technologien, dann haben wir Folgendes gemacht im Jahre 2009, das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, habe ich also 6 Schulen befragen lassen, die insgesamt 1130 Schülerinnen gehabt hat und 20 Lehrkörper. Die haben diesen sehr einfachen Fragebogen auf der rechten Seite gehabt. Das war nur die Frage, wie alt sind Sie und welches Handy besitzen Sie? Und was machen Sie im Prinzip mit Ihrem Mobiltelefon? Das sind also jetzt Kinder. Sie sehen, die Altersverteilung war sehr schön, zwischen 10 und 16 Jahren. Und der nächsten Folie sieht man also dann die Ergebnisse. Spannend ist, dass also quasi mit dem Eintritt bei uns in Österreich ist das die erste Oberstufe, die erste Unterstufe oder das ist die Sekundarstufe. Quasi mit 93% mit 10 Jahren, 93% der Kinder Mobiltelefon besitzen und die Sättigung quasi mit 15 Jahren erreicht wird. Also wo dann hat sicher jeder ein Mobiltelefon. Ich habe probeweise das auch in einer Volksschule durchführen lassen und habe mir zuerst gedacht, das macht wenig Sinn, weil da ist es noch zu gering. Und wir haben also bei den 6-Jährigen schon Raten von über 60% gehabt zum Teil. Aber das ist, wie gesagt, nicht weiter systematisch also untersucht worden. Die technische Ausstattung sieht man dann also auch hier. Die Telefone, die die Kinder gehabt haben, haben zu 100% der Kamera gehabt. Sprachaufnahme, Bluetooth war vorhanden, USB-Schnittstellen und erst ganz wenig vor 2 Jahren noch GPS und WLAN. Das ist also, wie gesagt, das war damals noch nicht quasi mehr oder weniger Stand der Technik. Was machen die Kinder regelmäßig? SMS schreiben, wie man sieht. Sie haben aber auch sehr häufig die Kamera im Einsatz. Internet ist noch in vergleichsweise wenig. Und die untere Tabelle rechts also zeigt also, dass das relativ unabhängig von der Schule war. Also es hat kaum einen Unterschied in den Schulen gemacht. Das heißt, das ist relativ valide, die Daten. Ja, und das Spannende an der ganzen Auswertung ist, dass, also wie ich dann gefragt habe, da war so eine Frage unten dran, also Kinder können sich hier quasi vorstellen, dass das auch zum Lernen verwendet wird, Mobiltelefon oder für Lehr- und Lehrsituationen. Da kommt raus, 81% der Kinder wollen das und finden das also auch schwer okay. Und dann macht man also die Gegenprobe bei den 20 Lehrerinnen. Also man muss dazu sagen, wir haben nur 20 gefunden, also die anderen haben den Fragebogen mehr oder weniger verweigert, es wären schon mehr an den Schulen gewesen. Also alle 20 haben ein Mobiltelefon gehabt. Und dann wird spannend, nur 55%, also die Hälfte der Lehrer haben uns überhaupt sagen können, welches Telefon sie haben. Ja, während also es kein einziges Kind gegeben hat, das nicht gewusst hat, was sie für ein Telefon quasi eingesteckt haben. Also die Hälfte der Lehrer wissen überhaupt nur, welches Telefon sie haben. Und nur 25, also wiederum die Hälfte davon, haben quasi ein Telefon eingesteckt gehabt, das denen von einem durchschnittlichen Kind entsprochen hat. Das heißt, der Rückschluss ist, also die haben wirklich nur ein Gerät gehabt, das zum Telefonieren da war, da wäre also nicht mehr gegangen. Ja, daraus folgend auch nur 25%, nämlich genau jene, die also ein vergleichbares Gerät zu den Kindern gehabt haben, haben sich vorstellen können, dass sie also auch so ein Mobiltelefon im Unterricht einsetzen können. Und das ist dieser 80-25-Gap, den ich da immer sehr gern proklamiere. Das heißt also, das Problem liegt nicht bei den Kindern, sondern bei den Lehrkörpern, die also gar nicht die Vorstellung haben, was sie mit diesen Geräten machen können, weil sie es auch gar nicht besitzen. Also das ist ganz nüchtern so. Ja, Umfragen dann also bei den Erstsemestrigen, also jetzt bin ich bei den 18- bis 19-Jährigen, wie es hier ausschaut. Im Wesentlichen sieht man also, wenn man die ganzen MP3 und Abspielmöglichkeiten zusammenzählt, jeder Student hat irgendein MP3 und videofähiges Gerät. 80% meiner Studenten, ganz egal welche Studienrichtungen, haben einen Laptop. Der Rest hat sicher einen PC, wenn auch nicht oder dazu noch. In den letzten Jahren steigen die Netbooks etwas an, iPhone ist stark im Kommen und Android ist stark im Kommen. Und man sieht auf dem ganz letzten, dass also ganz stark rückgängig ist, die Mobiltelefone, die also kein mobiles Internet haben, die sind stark rückläufig zugunsten also der Smartphones. Ja, und jetzt also zum Lernen, was für eine Auswirkung oder was sehe ich da an den Studien, was also gibt es da? Der Horizon Report voriges Jahr hat also prognostiziert, dass mehr oder weniger in einem Jahr oder sogar weniger Mobile Computing jetzt endlich durchschlägt. Und 2 bis 3 Jahre dauert es noch, bis also die E-Books kommen. Das sind also da die wichtigsten Punkte, was das Mobile Learning betrifft. Auch interessant ist vielleicht dieser Mobile Intent Index, der also auch erhebt, für was also Leute das Mobiltelefon hernehmen. Da gibt es also zwar einen eigenen Unterpunkt Lernen, aber ich habe es ein bisschen anders herausgezogen, weil ich gesagt habe, also da gibt es vielleicht andere interessante Sachen, die also wirklich auf die 100% stoßen. Dann gibt es das eine Mal das Keep Informed, das heißt, man möchte also gern quasi Daten abrufen, Informationen lesen mit dem Mobiltelefon. Man möchte irgendwie Pass the time machen, das heißt also genau in den Zeiten, wo man also Todzeiten hat und herumsitzt und offensichtlich sich die Zeit vertreiben möchte. Und ganz hoch oben sind natürlich die Sozialisierung, das heißt, man möchte einerseits mit seinen Freunden auch quasi mehr oder weniger verbunden bleiben und sich also ständig austauschen. Und das sind also schon interessante 4 Dinge, die sich da rauslesen lassen aus dem Mobilen und wo es natürlich auch im Wesentlichen also für das Lernen und Lernen dann interessant wird. Ja, dieses Zitat ist von Allen aus dem Jahre 2007, der damals schon erkannt hat, dass es also wirklich darum geht, um einen Nomaden quasi, also jemand, der herumzieht und also quasi mit da ein Gerät herumschleppen möchte und mehr oder weniger hier wieder auf irgendeine mobile Infrastruktur Zugriff haben möchte. Ja, wenn man es dann durchschaut und sagt, okay, also was heißt das? Wie gesagt, Traxler und Kukulska waren also, die waren eine der ersten, die sich also mit Mobile Learning und in Teaching und Learning Settings auseinandergesetzt haben. Und die haben seinerzeit schon gesagt, es geht einerseits darum, Informationspräsentation zu haben. Es ist plötzlich durch das Mobiltelefon möglich, seine Positionierung zu bekommen. Das heißt, es ist diese Location Awareness. Das heißt, ich weiß plötzlich, wo ich bin. Ich habe die Möglichkeit, also Sound und Video im Wesentlichen aufzunehmen und mitzunehmen. Ich kann Fotos machen und ich kann mich plötzlich spontan also mit Leuten kommunizieren oder auch kollaborieren mit meinem Mobiltelefon. Und daraus ergibt sich dann verschiedene lerntheoretische Ansätze, die man also bei der Sandra schön findet. Da drinnen gibt es also 4 wesentliche Punkte, die sagt, also situatives Lernen wird interessant, weil man plötzlich also die Lernsituation quasi in einem Kontext erleben kann. Es ist so, dass man plötzlich aktiver werden kann. Also ich kann aktiv von irgendeinem Punkt der Erde wieder teilnehmen. Game-based Learning erlebt einen Aufschwung, und auch kollaboratives Lernen. Ja, und dann habe ich also 6 Beispiele mitgebracht, also wo ich also die Haupt- und Schwerpunkte vom Mobile Learning derzeit sehe. Und das auch zeige also auch, was sich also diesen Bereich also hier so tut. Das erste ist also nur Information, Mobile Information. Es geht also darum, dass man Informationen in Echtzeit abrufen kann und das natürlich also für das entsprechende Gerät aufbereitet ist. Und da sieht man zum Beispiel als Beispiel, also wie bei uns die Lernplattform ausschaut. Wenn jemand mit dem iPhone kommt, dann wird das automatisch umgebrochen und er hat also hier kann er sämtliche Inhalte abrufen. Er kann nichts aktiv machen, er kann nur lesen. Also er sieht die letzten Dateien, die hochgeladen werden, kann sich das anschauen, sieht seine Termine und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, nicht aktiv. Dann natürlich L3T, ist glaube ich also den meisten hierinnen ein Begriff, haben wir auch gemacht, also eine App, wo man sagt, man kann also mobil auf die Daten einfach zugreifen. Man kann also sich jedes Kapitel, auf, ganz egal ob es iPhone oder Android ist, laden, kann also dort am Telefon weiterlesen, Dinge nachvollziehen oder kurz einmal nachschauen, wenn man sich also irgendwas erinnert, natürlich also auf ein iPad oder sonstiges. Also wir beziehen uns meistens auf das Smartphone, weil es einfach das schwächste Glied ist. Ja, dann Podcasting ist eines der großen Stücke. Also hier als Beispiel zum Beispiel also die Vorlesung eines Professors in Festigkeitslehre. Der schreibt also mit Tablet-PC in der Vorlesung einfach mit und das wird also quasi sein Bildschirm abgefilmt und das geht nachher als Podcast raus und der Student kann sich also die Rechnung Schritt für Schritt immer wieder anschauen und kann also so quasi die ganze Berechnung nachvollziehen oder auch zeichnen, wie auch immer. Das ist also eine Möglichkeit des Podcasts. Das Ganze wird zum Teil auf iTunes U bei uns zur Verfügung gestellt. Das heißt also, das ist als sogenannte Open Educational Resource. Das heißt, wir geben das also frei hinaus, genauso unser Kurs oder Lehrveranstaltung iPhone Development, wo man sagt, da ist jede Lehrveranstaltungseinheit, dieses Podcast also zur Verfügung gestellt. Man braucht es also nur zu Hause einstecken, das synchronisieren mit der TU Graz und dann kann man also sich die ganze Vorlesung zu Hause auch anhören und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, soweit der Begriff. Das ist sehr ähnlich dem, was hier passiert. und wo also auch aufgezeichnet wird, nur gesagt wird es hier noch ganz speziell, also auf die mobilen Endgeräte rauskonvertiert. Ja, dann Geolocation. Das ist ein Thema, das ich anfangs ehrlich gesagt habe unterschätzt habe. Also das ist eher so ein Schwank aus meiner Seite, weil ich immer gesagt habe, was bringt es mir, wenn ich jetzt noch die Geoinformation auch noch habe. Ich habe das immer sehr nett bei den Bildern empfunden, aber Geotagging war eine nette Aktion, aber ich habe nie gesagt, dass also wo große Einsätze in der Lehre sind. Das sind also einerseits diese Geschichten, wo man also in der Gegend läuft und quasi wie bei Wikitude zum Beispiel irgendwo in Augmented Reality plötzlich die Einträge aus der Wikipedia dazu gematcht bekommt, aufgrund der Position, wo man ist im Mobiltelefon. Das heißt, es ist so eine Just-in-Time-Information, insofern also in Abhängigkeit, also wo man steht. Beziehungsweise ein ganz konkretes Anwendungsszenario haben wir auf der TU Graz auch 2005 einmal durchgeführt. Es ist ein Wiki, das, also wenn Studenten dort also Bilder hineinspielen, die also mit Geokoordinaten versehen sind, werden die automatisch an einer Map angezeigt. Und so hat man zum Beispiel Exkursionen begleitet. Das heißt, Studenten haben Exkursionen gemacht, haben dann ihre Bilder hochgeladen, das ist automatisch auf der Karte angezeigt worden und sie haben dann also in einem Wiki kollaborativ quasi ihren Exkursionsbericht verfasst. Je nachdem, also ob das das ist direkt am Mobiltelefon gegangen, hat einer kein Mobiltelefon mit GPS gehabt, hat der Lehrende einen GPS-Tracker mitgehabt, der nachher also die Bilder quasi mit den Geokoordinaten versehen hat. Ja, Social Networks, da habe ich immer eine Folie drinnen, das ist, hat jetzt nichts mit mobilen Lernen zu tun, das führe wenn man manchmal gerne ins Bewusstsein, weil ich auch Vorträge zu Social Media halte. Also auf die Frage hin, ob Facebook morgen stirbt oder nicht, sage ich immer, ich würde es gar nicht beantworten. Ich gebe die Zahlen her. Die haben ja 46 Millionen User. Sie haben momentan 30.000 Server in Betrieb. Viel spannender ist auch noch, in 20 Minuten werden über 10 Millionen Kommentare gemacht und über 2 oder fast 3 Millionen Fotos hochgespielt. Das heißt, es ist eine riesige Maschinerie, die da läuft und die wird von heute auf morgen also nicht so schnell sterben, rein aus dieser Größenordnung heraus. Ja, und wie gesagt, seit Ende 2009 sind die auch in der Gewinnzone. Man schätzt also voriges Jahr ungefähr 2 Milliarden US-Dollar im Umsatz. Speziell also Facebook halte ich persönlich, wenn die Frage ein bisschen vorweggenommen aus der Lehre heraus, also das kann ich nachher dazu sagen, vielleicht warum ich das auch mache, aber es ist auch nicht so einen großen Schwerpunkt in der Lehre bei mir. Größerer Schwerpunkt ist Microblogging. Hier machen wir verschiedenste Versuche. Das war eines der ersten 2008 auf der EdMedia-Konferenz, der weltweit größten E-Learning-Konferenz. Und dort haben wir im Prinzip neben der Keynote schon einen Backchannel laufen gehabt, also auch, man sieht da zwei Beamer, man sieht also rechts die Kommentare, die da gelaufen sind, da war das nicht im Hintergrund und man hat jedes Mal nachschauen müssen, sondern man hat es also wirklich dem Auditorium auch gezeigt. Das ist also das, was man mit dem man eigentlich begonnen hat, das ist heute fast schon Standard. Dann gibt es ein Riesenproblem auf Universitäten, also ich unterrichte durchaus auch Studenten mit Hörerzahlen von 200, 300 und aufwärts und da nimmt also die quasi das Fragen drastisch ab. Das heißt, es konvergiert gegen Null. Das heißt, es fragt also kaum jemand was in der Vorlesung, sondern man liest wirklich klassisch vor, mehr oder weniger, und geht auch noch wieder nach Hause. Und da traut sich also niemanden fragen. Und da ist also die Idee, also mit mobilen Endgeräten die Interaktion in die Höhe zu treiben. Das können einerseits so Abstimmungsspiele sein, dass man sagt, also man stimmt mit seinem Mobiltelefon ab, oder eben auch mit Twitter-Polls. Das ist also das, was wir hier so machen, wo man dann draufklickt und wenn der Student also den zweiten Hashtag Question gibt, wird er rausgefiltert und ich kann mir das also im Anschluss an die Vorlesung im Wesentlichen anschauen und kann also dann da direkt Bezug drauf nehmen. Das sind also die neuesten Versuche. Ich meine, ich habe im Prinzip im Schnitt die Frage um 300% erhöht. Wenn man davon ausgeht, dass vorher 0 war, dann haben jetzt 3 bis 4 Personen doch eher während des Unterrichts Fragen gestellt. Ja, E-Books ist eines der ganz großen Dinge, auch am Mobile Learning Markt. Also das ist zu erwarten, dass das kommt. Ich habe hier die Geräte abgebildet, ganz egal, ob es ein Kindle von Amazon ist oder ob es der Sony E-Reader ist, die im Prinzip das gleiche Technik haben, bis hin zu den Tablets wie iPad und das auch das Android, das neue. Spannend ist natürlich, dass sich die E-Reader ganz klassisch von den Tablets sehr stark unterscheiden. Rein technisch, die einen Geräte strahlen nicht, die anderen strahlen. Daher ist also zum Beispiel zu erwarten, dass auf der iPad also das große Bücherlesen nicht stattfinden wird. Auf Amazon Kindle kann ich mir es grundsätzlich vorstellen, wenn er endlich einmal in Farbe kommt. Und da ist jetzt wieder ein Film. Dieser Film zeigt also einen Herrn Habenbacher, den ich im Zug getroffen habe und dann kurzzeitig gefilmt hat, der ist also schon lange. Also sich quasi mit diesen Dingen beschäftigt. Also ich bitte auch, das nachzuschauen, wenn Interesse besteht. Interessant ist, dass ich also im Zuge von E-Books nicht von Büchern rede mehr, wie ich es also früher verstanden habe, dass man Text dort abgedrückt ist, sondern von interaktiven Büchern. Und das ist also eigentlich jetzt der große Vorteil. Das heißt also, wie man das sieht, es ist ein Prototyp von einem unserer Vorlesungsskripten, wo also da ganz normal links der Text steht und rechts davon das Video ist, von dem wir da drinnen reden. Das heißt, das sind Bücher, wo ich Videos habe. Man kann es dann eigentlich geistig weiterspielen, wenn man sagt, okay, dann sind ja Interaktionen drinnen, sonstige Dinge, man kann irgendwas tun mit dem Buch. Und es ist also wesentlich mehr als nur das reine Schriftstück. Ja, und der letzte Punkt sind die mobilen Apps als Beispiele. Da geht die Vielfalt natürlich, also fängt also von null an und geht ins Endlose, wenn man darüber nachdenkt. Eines der wesentlichen Ansätze, und das haben wir aus der Usability-Forschung immer, wenn wir solche Apps generieren, man hat ein Lernproblem, sage ich den Studierenden, und das Lernproblem lösen wir mit einer App. Es gibt also nicht dieses allumfassende Tool, das dann verschiedenste Dinge kann, sondern es gibt ein spezifisches Lernproblem und das wird mit einer ganz spezifischen App bedient. Das bedingt sich durch die Usability, sonst wären diese Dinge einfach nicht mehr brauchbar. Was man da sieht, ist, da kann man sehr einfach für Studenten der Elektrotechnik Schaltungen nachbauen. Und so quasi im ersten Semester so überprüfen, ob man das verstanden hat, was man hier gerechnet hat. Was habe ich noch mitgebracht? Den Klassiker, Multiple-Choice-Test am iPhone. Da geben Sie als Lehrende auf der Weboberfläche einfach ein, also Ihre Fragen, definieren die richtigen Antworten und der Student kann quasi ständig hier so spielen. Eine vielleicht nicht direkte Mobile-Learning-Anwendung ist Scientist, also aber vielleicht spannend in den Kontext. Diese App, die wir da entwickelt haben, macht Folgendes: Man gibt einen Namen ein, Standort vielleicht oder in welchem Kontext der Wissenschaftler arbeitet. Man sieht unten, es wird automatisch die Webseite gesucht, dann die Artikel auf Scholar. Wir suchen ein Bild von einem Wissenschaftler und seinen Facebook- und Twitter-Account. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also, das heißt, man kann so die Suche eingeben, bevor der überhaupt also sich quasi bei mir vorstellt, habe ich schon mal alles auf meinem Gerät, kann den auch unter den Adressen abspeichern und habe ein gewisses Bild, mit wem ich da jetzt reden werde. Ja, der Schwank auf der Seite ist oder der Seitenhieb ist, das kann man natürlich mit jeder Person durchführen und über das sollten wir auch nachdenken. Ja? Also was da eigentlich jetzt schon an Daten über uns herum kursiert. Ja, dann, weil ich auch am Anfang gesagt habe, Game-Based Learning, das ist ein Beispiel, also eine iPhone-App für Kinder, 1x1-Trainer. Das heißt, da sucht sich das Kind aus, ob es trainieren möchte oder ob es wirklich 1x1 spielt quasi, sucht sich die Reihen aus oder sagt schwer, dann kriegt sie also alle und kann also da, indem sie auf das Bubble klickt, einfach das 1x1 durchmachen. Also wie gesagt, das ist ein reiner 1x1-Trainer für das zum Trainieren. Ja, dann gibt es noch einen Film, den habe ich leider nicht online. Den Film kann ich nicht, also das ist meine iPad-Klasse in Salzburg hier. Da haben wir jetzt bereits zum zweiten Mal über 1 Monat lang den Kindern iPads gegeben und haben uns also angeschaut, wie mit den Kindern, die mit den iPads arbeiten. Das ist ganz spannend. Hier erstmalig dreht sich es quasi in meiner Geschichte der mobilen Geräte, wenn ich an die Laptop-Klassen und so weiter ist um. Früher haben wir das Problem gehabt, dass wir kaum die Kinder ordentlich in einer gewissen Zeit auf den gleichen Stand gebracht haben, dass die Laptops eingeschaltet waren, das gleiche Programm laufen haben. Da haben wir beim OLPC bis zu 25 Minuten gedauert. Heute ist das beim iPad überhaupt kein Thema mehr. Die Kinder klicken das an, haben das, aber die Aufmerksamkeitsspanne wird wesentlich geringer. Das heißt also, die Kinder schauen gar nicht mehr hin, hören gar nicht mehr hin und machen wieder was anderes. Wichtig, und das zieht sich, ist glaube ich etwas, das sich durch diese Mobile Learning Forschung schon lange zieht, ist, das heißt, der Unterricht muss gänzlich neu gestaltet werden und hat also nichts mehr mit dem klassischen Unterricht. Wir machen jetzt alle die gleiche App auf. Das wäre also, das ist einfach der falsche Ansatz und das haben wir also relativ schnell zeigen können. Ja, damit bin ich quasi am Ende. Ich sehe auch, die Zeit ist mehr oder weniger eh schon aufgebraucht. Also, am Schluss sage ich immer, die Zukunft ist digital. Ich glaube, da spricht nicht wenig, also nicht viel dagegen. Und wir haben also drei wesentliche Dinge, die interessant sind. Und zwar, man hat das Faktenwissen in der Hosentasche. Das ist so. Meine Söhne, also wenn ich fragen mich und wenn ich sage, ich weiß es nicht, dann sagen sie, Papa, geh, schau mal auf dein Handy nach. Also das ist einfach normal. Und wir suchen uns in der Regel dann also die Antwort. Das ist etwas, das in der Geschichte der Menschheit de facto bisher nicht möglich war. Und das ich als Kind auch gern gehabt hätte. Ne? Also die Kinder sind völlig klar, wenn sie was nicht wissen, dann müssen sie also nachschauen. Ich bin ständig im Austausch mit der realen und ich habe damals natürlich sehr provokativ auch der virtuellen Community hingeschrieben. Das ist in diesem, sage ich mal, Kontext wahrscheinlich also jetzt nicht so der Aufreger, aber für Lehrer, jetzt, die draußen sind, die schauen dann schon groß an und sagen, was heißt virtuelle Community, lebt denn das überhaupt? Und die sind ja alle hinterm Rechner und so weiter und so fort. Also das, wie gesagt, das muss man einfach leben und so verstehen, also dass auch eine virtuelle Community existiert. Und dann natürlich auch noch dieser ständige Zugriff auf die individuelle Arbeits- und Lernumgebung, die quasi Just-in-Timers möglich ist. Ja, damit sage ich einmal Danke. Das ist der Input von meiner Seite in aller Kürze und Schnelle. Wie gesagt, die Filme habe ich ausgespart und freue mich also auf die Fragen. Danke mal.
Ja, vielen Dank, Herr Ebner. Sie sind heute absolut perfekt auf die Minute im Timing. Vielen Dank. Ich denke mal, die Teilnehmer haben wahrscheinlich schon ganz viele Fragen. Zumindest sind einige hier bei uns in der Verbindung drin. Mir sind so zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe bei der Lehrerfortbildung. Auf die Lehrer schimpfen wir ja oft, dass sie die Medien- und Methodenkompetenzen nicht hätten. Kam mir ganz stark, dass wir auch einfach mobile Geräte in der Lehrerfortbildung einsetzen müssen, damit die erstmal für sich den Nutzen da erkennen. Ich habe so ein bisschen im Vorfeld so zwei Fragen mir notiert, aber gerne können die Teilnehmer in andere Richtungen lenken. Erstmal, ich bestätige hier, was im Chat kommt. Vielen Dank für den Vortrag. So die eine Position, hat die TU Graz sich eine mobile Strategie quasi zurechtgelegt? Gibt es Strategien, die Hochschulen, Bildungseinrichtungen oder Schulen entwickeln müssten? So ein bisschen aus Anbietersicht und dann auch einfach so die Wünsche aus Lernersicht. Also was wünschen wir uns als Teilnehmer, als Lerner? So als diese beiden Stränge, die wir vielleicht anschauen können. Aber ich bin auch offen für alle anderen Fragen, die können wir gerne hier einbringen. Die sich direkt hier melden können, einfach gerne Handzeichen geben. Wir haben jetzt umgestellt, genau auf das Chatfenster. Gern im Chat oder oben über die Wortmeldung. Gibt es jemanden, der eine Frage hat von Ihnen, die sich jetzt im Chat befinden? Da sind ja einige dabei.
Sonst da beantworte ich mal kurz die Frage zur Strategie der
Ja,
Universität.
bitte.
Also das sind wir, also wie gesagt, das Mobile Learning ist halt stark forschungsgetrieben noch. Und das, was wir halt stark merken, ist, dass die Zunahme an unterschiedlichen Geräten einfach drastisch sich ändert. Das heißt, die Netbooks kommen und also auch die iPhones und wir immer wieder große Nachfragen haben, warum kann ich mit meinem iPhone das und das nicht machen? Und das heißt, also die Studierenden fordern einmal primär das ein, was die Organisation betrifft. Das heißt, also die Tasks, die sie eigentlich alltäglich machen. Das heißt, also reale M-Learning-Szenarien sind noch sehr weit zurückgedrängt, sondern da geht es einmal primär darum, kann ich also die allgemeinen Systeme bedienen und komme zu den Informationen, die ich brauche. Also diese M-Information, dieser erste Punkt, der ist Standard und wird von uns also auch schon gut bedient, glaube ich. Bei den anderen Dingen muss man so noch warten und das kommt immer mehr, einfach weil man natürlich auch immer das Problem hat, dass jetzt nur vielleicht 40% der Studierenden ein iPhone haben und damit kann ich also ein gutes Szenario vielleicht mit einer iPhone-App noch gar nicht durchziehen. Und es ist auch nur eine Frage der Zeit. Also ist immer die Behauptung, man muss ein bisschen warten, bis quasi die Geräte dann etabliert sind und das zeichnet sich ab, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren passiert.
Und jetzt sind viele Hochschulen ja gerade im Beginn überhaupt Content zu entwickeln, ihn freizugeben. Da müssen die schon in die App-Entwicklung einsteigen. Wie sehen Sie denn da die Chancen für Bildungseinrichtungen? Würden Sie heute sagen, vergesst normale Web-based Trainings zu entwickeln, geht gleich auf App-Entwicklung? Weil Sie sind ja intensiv dabei, sowas zu machen.
Jein, also es ist mal grundsätzlich so, also es gibt immer die Fragestellung, was will ich eigentlich bezwecken und eignet sich das Lernszenario dadurch. Also es ist einfach nicht so, durch das die Aufmerksamkeitsspanne bei diesen Apps relativ gering ist, sind sie weniger geeignet für, sage ich einmal, relativ schwierige Lernstoffe, die über einen längeren Zeitraum erarbeitet werden müssen. Aber so wie gesagt, wenn ich einmal zwischendrin was spielen kann und da ist diese 1x1 drin, ist einfach ein tolles Beispiel dafür, weil es ist dann, wann ich gerade Lust und Zeit habe, dann mache ich es einfach. Also so kleine Spielen daneben oder ich nehme ein Foto und nehme das mit und so weiter, diese Dinge gehen sehr gut, aber das klassische Lernen, wo ich mir mal 2 Stunden hinsetzen muss, um das zu verstehen, das wird sich also auf einer mobilen App wahrscheinlich schwer abbilden lassen. Umgekehrt natürlich diese Vorträge dann quasi immer mitzuhaben, diese Podcast-Schiene, das ist schon interessant und das fordern die Studenten auch wahnsinnig stark ein, weil natürlich das auch geprüft wird. Also wie ich sage immer, die Studenten sind nicht am Lernen interessiert, sondern die denken stark rational. Also wie komme ich am besten zu meiner Note und was muss ich tun, damit ich meinen Abschluss erreiche? Und genau das fordern sie auch ganz stark ein. Also das ist die tollste App, macht keinen Sinn, wenn man quasi die nicht abprüft. Also irgendwann kommt man wieder im Alltag einfach an.
Ist eine Frage von Herrn Pape, die würde ich gerne an Sie weiterreichen. Sie sehen sie ja auch. Gibt es Tipps, was anders sein muss beim Lehren über mobile Geräte? Erleben Sie da Veränderungen? Also wenn Sie da einsteigen, würden Sie was anders machen als die Frage ist im Vergleich zu WBTs zum Beispiel oder eben zur traditionellen Lehre auch.
Ja, also ich beziehe mich wieder auf diese Kürze. Also das ist eine Informationschunks, das ist eine andere Form von Arbeiten. Das ist also nicht mehr so, wir setzen uns hin und studieren lange über Dinge nach und denken darüber nach, sondern also Apps sind einfach etwas Kurzweiliges, wo man sagt, ein kurzes Spiel oder man denkt, also man schaut sich einen Film an, gibt eine kurze Reflexion, man macht ein Bild, schreibt was hoch, man kommuniziert und das ist also mehr etwas, das man quasi im Fluss macht, aber das ist nicht das also klassische, ich gehe hin, denke nach und überhaupt dann die Lösung vorhanden oder so weiter. Also dieses klassische Abbilden von eines Web-based Trainings auf ein Mobiltelefon würde ich ablehnen, weil das ist nur ein Abklatsch und das ist zwar nett vielleicht zu haben, weil man mal unterwegs ist, aber ich glaube nicht, dass das der große Markt ist.
Die Frau Lorenz fragt, muss gleich weg, deshalb stelle ich die Frage mal für Sie, ob die Smartphones im Rechenzentrum ausgeliehen werden können. Ich weiß, dass die Uni Kassel zum Beispiel 250 mobile Endgeräte für ihre Studierende angeschafft hat, die sich auch dauerhaft ausleihen können.
Ja,
Wie ist es
sowas
an
haben
der TU Graz
genau.
bei Ihnen?
Also wir haben das diskutiert, haben das gleich wieder verworfen, weil wir wissen ungefähr im Jahresrhythmus kommen neue Geräte und wir können nicht im Jahresrhythmus neue Geräte kaufen. Und unabhängig davon, also bestätigt es eigentlich, dass jetzt die Mobilfunkbetreiber bei uns das iPhone um einen Euro hergeben. Das heißt, also hätten wir vor 2 Jahren die groß angekauft, also wir haben auch tatsächlich 10 Geräte angekauft für die Entwickler, damit sie was haben. Also das, ich habe 10 Geräte zum Entwickeln da, die liegen in meinem Büro. Also ich sage immer, also wenn einer ein iPod haben könnte, das war damals nur iPods, die kann er gerne haben. Es ist einfach, diese Geräte entwickeln sich so schnell weiter und die Studenten haben in der Regel immer bessere Geräte als ich selbst. Also ich komme kaum nachher. Ja.
Also müssen wir eher die Lehrenden ausstatten. Sie hatten das ja mit den Lehrern und Lehrerinnen am Anfang
Ja,
gehabt.
also man könnte jetzt die Lehrenden damit ausstatten, aber auch bei denen, also bei der Hochschule ist bei mir nicht das Thema. Also die Lehrenden, wenn er das Gefühl hat, er möchte das machen, dann kauft sich der ein iPad. Also das, also. Aber umgekehrt hat er auch nicht die Vorstellung. Also er kommt kaum zu mir und sagt, ich möchte jetzt mein iPad unterrichten, sondern er hat in der Regel ein iPad und sagt, ich will da jetzt was einsetzen. Das heißt, also das geht immer zusammen.
Also müssten Hochschulen es schon auch fördern, die Sabine Hübner schreibt das ja hier. Es sollte günstige Endgeräte für Schüler, Studierende geben
Ja,
oder
das
als
stimmt.
Ausstattung
Ja,
für Unis und
das
Schulen.
ist so, dass sie bei uns, also sind sie mit diesem Laptop-Programm, also wo man sich am Anfang vom Studium das kaufen kann, kann man sich auch ein iPhone mittlerweile mitkaufen. Also es ist zu relativ günstigen Preisen. Also das
Jetzt
braucht man
gibt es
nicht.
mehrere Fragen und zwar zu Untersuchungen. Einmal fragt es die Sabine Simsen, ob es Untersuchungen und zum Projekte. Sie fragt sehr speziell für QR-Codes für mobile Lerncontent gibt. Weiter oben war eine Frage, ob es generell Untersuchungen zu mobilen Lernen gibt. Also können wir auch gerne noch Quellen aufnehmen und in den Blog stellen dann.
Ja, also
Vielleicht können die dazu mal was sagen, Herr
es
Ebner,
gibt
ja.
also einige Beispiele. Die meisten aus der Geschichte sind noch auf PDAs durchgeführt worden, weil es halt die ersten Geräte waren. Und ich habe also auch seinerzeit haben wir Literaturstudien darüber gemacht. Also das war halt so, dass man mit aller Gewalt quasi den Personen solche PDAs gegeben hat und dann sein Lernszenario durchgespielt hat. Das ist aber alles nur künstlich und das ist das Hauptproblem, das in meinen Augen in diesen Studien drinnen ist. Man gibt den Studenten ein Gerät, das sie vorher nicht gekannt haben, nachher wieder hergeben müssen. Sie dürfen nichts Privates mehr oder weniger damit machen, sondern nur in speziellen Kontext verwenden. Und dann macht man daraus also eine große Studie. Und das ist für mich der falsche Ansatz, sondern der umgekehrte Ansatz ist einfach, alle haben das Gerät, alle machen einfach und tun einfach damit und dann wird es interessant. Und da gibt es noch weniger Studien, die das dann wirklich so aufgreifen, einfach aus dem heraus, dass es also sehr wenige gibt, die sich das trauen und sagen, okay, also ich kenne nur ganz wenige Beispiele. Eines der schönsten Beispiele ist in einem Physikunterricht für Kinder. Die waren, glaube ich, 9 oder 11 Jahre, so irgendwie. Die haben einen Versuch machen müssen, haben den Versuch abgefilmt, haben nachher 7 Fragen sich auf Video aufnehmen müssen, also 7 Sätze, die sie so zusammenfassen für den Versuch. Und das war schon spannend, also was da passiert ist. Da hat man also erstmalig gesehen, wie alle Kinder 7 Sätze zu dem Versuch machen, den sie gemacht haben. Und daraus lernt man wahnsinnig, vor allem sehr stark als Lehrender, weil man kann davon ausgehen, dass sie also bei Gott nicht, also das nachher wissen, also was sie eigentlich wissen hätten sollen.
Ich lade auch ein, direkt Fragen zu stellen. Ansonsten gucke ich immer so ein bisschen, was an Fragen oben war. Es gab noch die Frage, wann sind
Den
die Apps
QR-Code, ne?
sinnvoll? Ich glaube, das war ein bisschen beantwortet. Es gab noch die Frage nach dem Aufwand. Also ist der Aufwand vergleichbar oder teurer im Verhältnis zu normalen E-Learning-Programmen, WBTs und Lerncontent?
Das ist jetzt schwierig zu fassen. Das hat also insofern was zu tun. Also wenn man auf der einen Seite Lernobjekte betrachtet, wie wir es früher mit also Java, Java Applets und sonstiges gemacht haben, dann ist der Aufwand wahrscheinlich vergleichsweise gleich. Ja, also ich würde jetzt einmal sagen, also natürlich, wenn jetzt ein ganzes WBT hernimmt, das also zugetextet ist, Das dauert wahrscheinlich länger. Also, ich habe gesagt, Programmieraufwand für einen guten iPhone-Programmierer bei diesen Apps, die sie da haben, liegt also zwischen 1 bis 2 Monaten. Dann steht sowas. Also, das ist, also wie gesagt, der Regel ist es nicht so komplex, dass es also schwer lösbar ist. Es gibt schon komplexere Dinge, aber der klassische 1 bis 2 Monate Programmieraufwand, das ist also, hält sich im Rahmen. Die QR-Code-Geschichte liegt mir am Herzen. Das ist ganz spannend. Also ich war sehr intensiv in der QR-Code-Forschung am Anfang 2006, so glaube ich, war das, da habe ich sehr stark, oder 2007 haben wir noch wahnsinnig publiziert. Der QR-Code ist der nächste Schritt zum E-Book. Mittlerweile bin ich komplett abgekommen davon, also und sage, also QR-Code ist, ja, es hat in Europa nicht Fuß gefasst, aus den verschiedensten Gründen. Meiner Meinung nach ist es schon wieder fast vorbei, weil wir wahrscheinlich in der nächsten iPhone-Version Near-Field Communication haben. Das heißt, also, da halten wir das Handy nochmal dazu. Das kostet auch nur ganz wenige Cent, das in das Buch hineinzubieten, und das ist wesentlich angenehmer und hat viel mehr Speichermöglichkeiten. Also der QR-Code ist aus meiner Sicht, ja, er hat in Europa den Durchbruch nicht geschafft, und zwar ganz einfach, weil die Mobilfunkbetreiber sich nicht dazu entschließen haben können, es ordnungsgemäß auf den Handys zu installieren.
Sie
Und das
müssen ihn
ist
unbedingt
einfach.
noch erklären. Hier ist der Wunsch, ganz
Ah,
kurz
der
den
QR-Code
QR-Code zu
ist das, was
erklären.
man auf meiner
Dankeschön.
letzten Folie war. Das war dieser zweidimensionale Barcode. Das heißt also, das eindimensionale kennt ihr, das ist das, was bei der Kasse drüber gezogen wird, und da ist er zweidimensional gegangen, und da hat man sein Handy hingehalten, und bei vielen hat man abfotografieren müssen, und da hat es also quasi einen Übersetzer gegeben, und der hat ausgelesen, was in den QR-Code geht. Man hat also bis zu 4000 Zeichen reinschreiben können. Oder es geht halt automatisch, indem man gleich automatisch scannt. Und damit ist es sehr einfach, zum Beispiel Daten zu übertragen. Also die Idee wäre zum Beispiel gewesen, man sagt, da hat eine Zeitung, da steht drinnen das Interview gestern mit dem Politiker, dann möchte ich ja das Interview eigentlich hören und nicht lesen. Dann könnte ich einen QR-Code anbieten, ich fahre mit dem Handy drüber, der gibt mir die URL zurück quasi von dem Video, und ich kann mir am Handy das Video anschauen. Das heißt, ich kann also die Printmedium mit der Online-Medium sehr, sehr schnell und einfach verbinden. Und wie gesagt, das ist jetzt über Near-Field Communication, dem ich nur mal hinfahre und das also quasi das Handy die Daten übernimmt, wesentlich spannender und besser möglich, weil einfach mehr Daten übertragen werden können. Es können Programme da oben sein. Das heißt, das geht dann in Richtung Internet of Things. Das heißt, man könnte zum Beispiel zum Videorekorder hingehen und sagt, ja, ich weiß nicht, wie ich den bediene. Dann gehe ich hin, kommuniziert mir also mein Handy mit dem Videorekorder, gibt mir die ganzen Bedienungsanleitungen und sagt, was ich als nächsten Schritt machen muss. Oder es gibt so ein Einsatzszenario, ich gehe zum Computer zu, ich halte mein Handy hin, und dann spielt er die Musik einfach weiter, die ich gerade am Handy eingestellt habe und so weiter. Also das ist einfach, das ist der nächste Schritt. Und da brauche ich eigentlich diese Zwischenstufe QR-Code nicht mehr. Das ist also damit hinfällig geworden.
Ja, vielen Dank. Alle sagen danke. noch, also ich lade alle ein, die selbst was fragen möchten, mit Ton, einfach ein kleines Sternchen im Chatfenster, dann nehme ich sie dran. Ich habe hier noch eine Frage mir notiert, Soulboat, da war das. Wann sind Apps sinnvoll und wann ein mobiler Zugriff auf Content? Ich glaube, ein bisschen haben Sie es beantwortet, dass es kleine Einheiten sind. Ich weiß nicht, ob die
Naja,
Frage beantwortet ist, Sie können es auch gerne nochmal ergänzen.
Jein, also mobile Apps machen dann Sinn, wenn ich also quasi Dinge brauche, die also das Gerät hat, wie zum Beispiel GPS oder so, auf das auch zugreifen muss. Beziehungsweise sind natürlich Native Apps wesentlich schneller. Das heißt also, beim anderen brauchen Sie eine Mobilverbindung. Ja? Das heißt also, wenn Sie halt irgendwie kein Signal haben oder nur ein schlechtes Signal haben, dann ist also quasi Ihre ganze Möglichkeit des mobilen Lernens dahin. Während Sie also mit einer App, also wenn Sie also nicht unbedingt, also da können Sie einfach Daten lokal speichern, und das ist nicht erforderlich, dass man jedes Mal mobil geht. Der Aufwand ist natürlich größer, weil natürlich ich für jedes mobile Device jetzt so eine App brauche, während ich natürlich bei einem Web-Content natürlich sagen kann, okay, das kann jetzt jedes Device anzeigen. Das heißt, das ist sehr stark zu erwägen. Und das Problem, was man halt hat, ist, sobald man interaktiv wird, dann haben wir zum Beispiel schon mal den ganzen iPhone-Markt eliminiert, indem wir einfach eine Flash-Anwendung machen. Das geht nicht. Ja? Und damit also, sind also so Entscheidungen. Das heißt, wir haben viele Dinge, die wir vorher als Web-App gehabt haben, einfach umgestellt, weil die Native-App einfach viel, viel schneller ist und einfach viel mehr Komfort bietet.
Es gibt noch von der Sabine Simsen die Frage nach Studien zu, ich glaube, jetzt ging es um den QR-Code und dann war hier noch die Frage, ob's, was die Nearfield Communication, ob das richtig verstanden wurde, dass das Nearfield Communication heißt.
Ja, also Nahfeldkommunikation, Near Field Communication, NFC steht. Das ist also quasi der Nachfolger von RFID. Der RFID ist also mehr für Sicherheitsfragen. Near Field Communication ist nicht so hoch im Sicherheitsbelangen, aber geht wesentlich schneller wieder und billiger vor allem. Das ist ein Pickerl, muss man sich vorstellen, und das Pickerl kann also quasi dann kommunizieren, und die Pickerl, weiß nicht, die kosten 2 Euro oder so. Damit kann er also gewisse Dinge einfach ausstatten. Ich habe meine URL im Prinzip hineingeschrieben von meiner Homepage. Da findet man unter den Publikationen auch etwas zu den QR-Codes. Und wenn man da in dem Papierchen nachschaut, dann findet man auch Studien von anderen, die also die QR-Codes machen, die dann vielleicht interessant sind. Das wäre so aktuell, was mir gerade einfällt dazu.
Okay. Dann habe ich jetzt eine Frage an die Teilnehmer, ob die aktuellen Fragen, soweit ich sie verfolgt habe, beantwortet sind. Vielleicht kommen wir auch wieder ein bisschen weg zur Technik und so Visionen für Bildungseinrichtungen. Eine Frage wäre zum Beispiel, wie weit man das, was an Lernen draußen stattfindet, auch mobil integriert in formelle Bildungsprozesse, welche Strategien man entwickelt. Aber ich würde jetzt gerne auch mal schauen, ob es noch Fragen und Impulse aus der Gruppe hier gibt. Oder ob die Fragen bisher beantwortet sind, soweit wir sie verfolgt haben. Gibt es jemanden, der direkt gerne Frage stellen würde? Wir laden herzlich ein, live zu fragen. Ja, Herr Pape hat sich gemeldet.
Ja, ich würde ganz gern nochmal auf das Thema, was ist anders beim Lernen, zurückkommen. Wir haben eine Menge technische Möglichkeiten jetzt und Sie haben ja vorhin auch gesagt, ja, also so als Lehrer es so ganz normal wie bisher zu machen, das geht nicht. Man muss so von Grund auf anfangen. Ich bin da noch so ein bisschen unsicher und ich glaube, das sind viele noch. Was heißt anders anfangen oder wo könnte man da anfangen? Gibt es da vielleicht so Erfahrungen aus Ihren iPad-Klassen, von denen Sie eben berichtet haben?
Ja, also die Erfahrung aus den iPad-Klassen ist also etwas, wo wir auch zuerst etwas gestaunt haben. Wir haben im Vorfeld einfach uns Apps hergerichtet, haben gesagt, die App ist für den Unterricht interessant, diese App ist für diesen Unterricht interessant und so weiter. Und man ist dann in den Unterricht gegangen und so in der Meinung, also die Lehrerin, die haben alle ein iPad heraus, also sie haben dann dieses ganz konkretes Problem, das ist also dann hat auch durchaus funktioniert. Und dann haben alle diese App aufgemacht und sie hätten dann das erfüllen müssen. Was hat sich gezeigt? Die Kinder, wie gesagt, haben diese App aufgemacht und haben sie sofort wieder zugemacht. Und zwar, für mich ist das Trigonotronik-Syndrom, also das ich aus meiner Kindheit kenne. Wenn die App einmal verstanden worden ist und im Prinzip gekonnt worden ist, haben die Kinder diese App im Prinzip nicht mehr aufgemacht, weil sie haben das Gefühl gehabt, sie können das jetzt, da brauchen sie nicht mehr weiter tun. Also kein Übungseffekt, das ist alles weg, weil es ist so, wie wenn man das einfach durchgespielt hat und man hat das im Prinzip verstanden, hat sich den Reiz verloren. Das heißt, die Aufmerksamkeit spannend, auch der Reiz dieser Apps sind sehr, sehr schnell verloren gegangen. Und das, was wir daraus gelernt haben und also ich als absolutes Muss an Empfehlungen weitergeben würde, ist, dass man weggehen muss von dem klassischen, wir machen alle gemeinsam jetzt eine App auf, sondern dass es auch dort, vor allem in der Klasse, viele, viele Situationen gibt, wo sich Kinder einfach jetzt, sage ich mal, schneller fertig sind, sich fadisieren. Und dadurch kann ich jetzt mit diesen Apps den Unterricht personalisieren, indem ich einfach sage, ja, okay, also wenn du jetzt schon fertig bist, dann mach deine Mathematik-App auf, weil da bist du schwach, so irgendwie, das muss ich nicht so sagen, aber im Prinzip kann ich dem Kind sagen, übe ein bisschen Mathematik oder du such jetzt im Internet oder so irgendwie. Das heißt also, die Kinder mit neuen Tasks versorgen. Was natürlich rauskommt, und das ist natürlich dann auch in sich wieder logisch, dass der Lehrkörper wesentlich stärker belastet wird, weil es ist eine wahnsinnige Herausforderung, quasi 25 Personen so zu steuern und immer wieder sozusagen, ich habe alle im Griff und jeder tut irgendwie was und so weiter. Ich gehe aber davon aus, dass es, wenn das also einen gewissen Zeitraum so gemacht werden würde, dass es eine gewisse Normalität erreicht. Das heißt also, für mich zum Beispiel sind gewisse Dinge genauso wie Sie wahrscheinlich auch von irgendwo weg twittern, weil man das halt einfach jetzt so tut. Das heißt, es ist ein Rhythmus irgendwann übergegangen und das würde, glaube ich, auch bei den Kindern passieren, dass sie einfach sagen, ah, jetzt habe ich Zeit, jetzt schaue ich mal da im Prinzip wieder die App an und tue dann dem weiter, wo er zuerst nicht fertig geworden ist. Und das ist für mich das Spannende an der ganzen Geschichte. Das ist, wie gesagt, ein schwerer Weg bis dorthin, aber auch durchaus interessanter. Das andere jetzt sind so kleine Dinge, wie man sagt, okay, schicken es die Kinder heim, die sollen Fotos machen, bringt es die Fotos zurück und dann machen wir mit den Fotos irgendwas. Das heißt, diese Geräte einfach integrieren, indem man sagt, ich habe ein Potenzial in der Hosentasche, das ist mehr wert als seinerzeit, also bei der Mondlandung der Computer. Ne? Und irgendwie lassen wir das einfach ungenützt. Ne? Oder machen Sie ein Video von zu Hause, nehmen Sie sie auf dabei und so weiter und so fort. Die Kinder haben also technisch gesehen überhaupt keine Probleme. Also ich habe jetzt keine Studie, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass an die Kinder technisch überfordert. Überfordert war immer der Lehrkörper.
Scheinbar sind die Anbieter fast überfordert. Ich würde die Frage von Jutta gern aufgreifen, die ich auch sehr zentral finde. Und ich würde die gerne erweitern, um was die Qualifizierung von Lehrenden auch betrifft. Also hier ist die Frage, wie sieht es für Erwachsenenbildung und Weiterbildung aus? Wobei ich gar nicht sagen würde, dass Schulen, Hochschulen da so weit sind. Wenn ich unsere Uni erlebe, wir sind da zwar aktiv, aber es betrifft noch lange nicht alle Fachbereiche. In Graz wird es wahrscheinlich ähnlich sein, Herr Ebner, dass es dann doch nur einige sind an der Hochschule, die das anbieten. Aber hier geht die
Ja, das
Frage
stimmt.
auch, was ist mit Weiterbildungsanbietern und die Volkshochschulen, werden die mobil werden? Ja, wie schätzen Sie das ein?
Ja, also wie Sie sagen, von meiner Position heraus würde ich es fordern, aber wie gesagt, also genauso wie Medienkompetenz bei den Kindern einfordere, da wissen wir alle, wo wir stehen und wie lange sich also ein politisches Rad ein bisschen das einmal zu drehen beginnt. Es ist aber unglaublich schwierig. Also ich habe bei Lehrenden auf der Universität Schwierigkeiten, ihnen was Neues irgendwie nur zu zeigen und sie mal zu begeistern dafür. Und ich habe die Erfahrung leider auch machen müssen, je weiter das runtergeht quasi, also den Lehrenden bei Kindern wird es umso schwieriger. Die sind einfach eingedeckt, die haben also keine große, es gibt also nur wenige wirklich herausragende Persönlichkeiten. Es sind diese Leuchttürme, die das dann wirklich schön machen und auch zeigen, dass es sehr gut laufen kann. Aber das Problem ist einfach der Naturell des Menschen, der sagt, ja, aber ich will den Aufwand gar nicht treiben. Also ich habe genug Lehrende, die mir ins Gesicht sagen, sie unterrichten seit 30 Jahren, das funktioniert immer top. Und warum soll er sich in den letzten 10 Jahren vor der Pension jetzt einfach umstellen? Also er sieht das einfach nicht ein. Zum einen hat er recht, weil seine Lehre ist vielleicht sehr gut, und aber die andere Chance ist zu sagen, okay, bringen wir neue Facetten rein, und dann wissen wir ja alle, wie das ist mit der Lehre an Universitäten. Also das ist einfach nicht Priorität Nummer eins, ne, sondern das, jetzt gibt es halt immer nur Forschung und da fließt auch das Geld.
Das würde ich gerne aus unserer Erfahrung ergänzen. Wir erleben einfach, dass es Pioniere sind, aber die Studierenden, wenn sie das immer mehr fordern, dann auch andere Lehrende, die vielleicht nicht die Akteure der ersten Stunde sind, dann auch mal neugierig interessiert gucken, was die Studierenden da immer mehr fordern, weil die Studierenden im Prinzip sagen, beim Nachbar-Hochschullehrer geht es. Und in Bezug auf Lehrende und auch ich bin sehr in der Lehrerfortbildung aktiv, glaube ich, müssen die Personen den Nutzen in ihrem Alltag auch ein Stück weit erleben. Also das wird zum Alltagsgerät werden und es darf vor allen Dingen keine Angst mehr in der Bedienung da sein. Und dann ist eine Bereitschaft da, sich das vielleicht auch in der Lehre anzuschauen. Also das erlebe ich extrem in der Lehrerfortbildung dann, dass es da um viel Handlungssicherheit geht. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben, Herr Ebner. Qualifizieren Sie auch Lehrkräfte im Bereich mobiler Anwendung?
Ja, also bei den Lehrkräften, wie gesagt, also da, wir arbeiten daran. Also ich habe jetzt keine mobilen und ich habe den Druck, bei den Lehrkräften erlebe ich noch nicht, weil, wie gesagt, da muss ich jetzt ehrlich gestehen, sehe mir erst den Druck auf Basis der Lernmanagementsysteme. Herr Professor, Sie haben das noch nicht und die anderen haben das schon. Das heißt also bei den Mobile Learning Anwendungen, da würde ich sagen, da dauert das wahrscheinlich noch 5 Jahre oder so mindestens, bis die sagen, also jetzt haben die anderen schon eine App für Lehrveranstaltungen und ich habe noch nichts. Also das würde jetzt, also der Druck, die Studenten finden super, die freuen sich, wenn das haben, aber es ist einfach so, der Student aus meiner Sicht ist genauso wie jeder Lernende rational und sagt, wenn ich es halt nicht habe, kann ich auch nichts machen und ich muss trotzdem da irgendwie durchkommen. Also so richtige Streiks, weil die keine mobile Lernanwendung haben, erlebe ich eigentlich nicht.
Vielleicht ist da auch ein Unterschied und ich lade alle ein, auch nochmal ihre eigenen Erfahrungen dazu teilen zwischen der Bereitstellung von Content, auch für mobile Geräte und der Entwicklung von App. Da sehe ich immer noch einen großen Unterschied von den Akteuren. Also wir stellen auch Content für mobile Geräte bereit, zum Beispiel Vorlesungsaufzeichnungen, aber noch lange nicht sind alle, die sich aufzeichnen lassen, auch dabei, mobile Applikationen zu entwickeln. Also das ist immer noch mal ein weiterer Schritt. Ja, und der erste ist, glaube ich, auch ein bisschen einfacher zu machen als der zweite. Die
Ja, bei
Frau
den
Simsen meldet
Aufzeichnungen.
sich noch. Ja. Herr Ebner, ja.
Naja, bei den Aufzeichnungen, wie gesagt, das ist standardmäßig seit 2006 auf mobilen Geräten abspielbar. Wir sehen es aber bei den Downloads, dass sehr, sehr viele noch also auf das eigentliche Desktop-Format losgehen, weil wir vier verschiedene Formate anbieten und es also auch der Anteil an Leuten, die das mobil mitnehmen, noch eher gering ist im Vergleich zu den anderen Größenordnungen. Also das ist auch nicht so, wie wir hoffen, eigentlich von der Anwendung her. Auch weil die Endgeräte noch nicht flächendeckend da sind, das kommt immer dazu.
Hier ist nochmal der Hinweis, dass wir nicht nur die Digital Natives beachten, aber ich glaube, das tun wir alle, wenn wir Hochschullehrende begeistern müssen. Die sind alle nicht reingeboren, auch die Lehrerinnen und Lehrer nicht. Die Frage kam oben schon mal, ist der Aufwand, auch der Joachim Wedekind hatte die Diskussion oben schon mal aufgegriffen, wie teuer ist es, fragt Frau Zeschke, eine App entwickeln zu lassen? Ich glaube, das ist eine Bandbreite dann auch, aber vielleicht Herr Ebner, können Sie dazu noch mal was sagen?
Also da haben wir vor kurzem erst einmal eine Diskussion gehabt und dann hat das ist so vorangegangen, dass man in die Runde hineingefragt hat, die iPhone-Entwickler haben gesagt, was ist ein guter Gehalt für euch Studenten im Monat? Dann haben die gesagt, 3000 Euro wäre ein guter Gehalt und die haben gesagt, 2 Monate braucht er. Und das war es dann. Also im Endeffekt, der Markt ist ein neuer. Also das heißt, die ganz großen Firmen, also wir haben große Diskussionen mit großen Firmen, die jetzt stark überlegen, ob sie in die App-Entwicklung einsteigen, die können das fast nicht zurzeit, weil sie einfach sagen, der Markt ist vom Budget her zu gering für uns. Wir können kein Projekt mit 5000 Euro anfangen, weil da ist unser Overhead so groß, dass wir gleich wieder aufhören müssen als Firma. Also die ganz großen, ich rede jetzt so von Infineon mit ein paar hundert Mitarbeitern. Das heißt, also da gibt es also einen Markt von kleinen Unternehmen, das sind zwei, drei Leute, die das halt einfach, ich sage immer, in ein, zwei Programmiermonaten in die Höhe stampfen. Also ich habe jetzt noch keine so komplexe Lernanwendung gesehen, wo ich gesagt habe, da braucht man wesentlich länger.
Und für Hochschulen, also im Bereich
Also detto, also ist
Lehrcontent, wenn wir es quasi selbst finanzieren, Sie machen ja auch Content mit Studieren, soweit ich
ja.
das gelesen habe.
Ja, also das ist eine iPhone-Vorlesung, die müssen also quasi in 2 Monaten das lernen und dann müssen sie dort ein Programm abgeben.
Okay. Der weist uns darauf hin an der Stelle. Bei uns haben wir haben Vorlesungsaufzeichnungen im Netz frei verfügbar. Der Download bei mobilen Formaten ist größer. Also scheinbar ist dann doch, dass die Vorliebe, Herr Weiß jetzt neben mir, das Format zum Rumtragen runterzuladen und nicht zum Zuhause anschauen. Ja, das zum
Ja,
Mitnehmen.
interessant. Ja. Also, wie gesagt, im Umgekehrten.
Ja, wir haben noch 4 Minuten und dann kommt eine ganz große Frage von Esteem. Was sind die großen Trends der nächsten 5 bis 10 Jahre? Kann man hierzu schon Aussagen machen?
Ja, also ich habe also auch das schon mal, das ist eigentlich als Wissenschaftler darf man das nicht, weil sie wissen genau, das ist also in ein, 2 Jahren ist man schon überholt.
Lassen wir den Zukunftsforschern
Genau.
machen,
Also
ne?
genau, das ist also eigentlich mein Ding. Im Wesentlichen erwarte ich natürlich einen starken Anstieg im Augmented Reality-Bereich. Ich glaube auch, dass wir bald also die Geräte dann da haben, wo man mehr oder weniger diese haptischen Eingabemöglichkeiten haben oder Kameras, die uns abfilmen und so weiter. Das heißt, also nachdem alles mobiler wird, wird das Handy kleiner und wir haben also quasi den Rechner mit uns. Und die Frage ist halt einfach, wie man Bewegungen abnehmen kann und interagieren kann. Das sind so die Sachen, die ich eigentlich erwarte, dass kommt. Surface Computing ist so ein Stichwort oder so irgendwie, oder der Sixth Sense, wer das schon mal gesehen hat, diese TED-Geschichte, das ist einfach etwas, das und das gibt wieder neue Möglichkeiten, sobald das am Markt ist.
Was mir noch gut gefallen hat, war diese Ansätze, dass außeruniversitäre Lernorte aufgegriffen werden und dass Nutzer dort auch Content erzeugen. Also was wir mit Web 2.0 haben, User-Generated Content, dass der eben auch mobil generiert wird. Ich
Ja,
sehe
vor
das in
allem
vielen
die
Bereichen, dass Fotos
Kommunikationsmöglichkeiten.
von Schülern ins Netz kommen, die sie da fotografieren, wo sie gerade sind und Geschichtsorte, historische Orte fotografieren und virtuelle Lernorte damit befüllen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein Trend, den wir auf uns zukommen sehen, auch im Geobereich.
Ja, für mich auch spannend ist natürlich diese Echtzeitkommunikation, die also auf Twitter, Facebook und Co. einfach basiert, dass man also sagt, ich habe ständige Community und wahrscheinlich, wenn ich irgendwo frage und bin schon wieder dabei und wenn Lehrende beginnen, das mit einzuziehen in ihre Vorlesungen, dann funktioniert das auch gut. Heißt aber umgekehrt auch, dass der Druck enorm steigt, weil natürlich man erwartet auch, wie soll ich sagen, wie man heute jemandem eine E-Mail schreibt, dass da eine Antwort kommt. Und wenn ich einen Twitter-Kanal anbiete, dann erwartet man auch vom Lehrenden, dass er darin ist natürlich und auch eine Antwort kommt relativ schnell. Ne?
Ich würde jetzt auch unsere Mitdiskutanten nochmal einladen, Zukunftsvisionen, Abschlussstatements zu posten oder auch gerne nochmal eine Frage an den Herrn Ebner zu stellen, wenn noch jemand sich auch verbal melden möchte. Gibt es jemanden, der nochmal eine Frage hat oder ein Statement mit ihm teilen möchte? Also hier unten ist Konsens, dass wir mehr mobiles Lernen haben werden und Content. Eben, da gibt es noch was, was Sie uns auf den Weg geben wollen. Angenommen, Sie kommen an
Ja,
die Volkshochschulen und machen eine Beratung oder an die
machen wir eine
Schulen.
Beratung.
Sie würden als Strategieberatung machen. Was geben Sie den Bildungseinrichtungen mit auf den Weg?
Ja, also meine Schulungen schauen einmal so aus, dass ich mich vorne hinstelle und den Leuten einmal beginne, sie live ins Internet zu streamen. Das mache ich seit 5 Jahren konstant, also seit es zum ersten Mal gegeben hat. Und dann sage ich, sie sollen kurz warten, ich halte ihnen das Handy hin und im Hintergrund läuft dann Beamer schon der Film im Internet. Und sie sagen, sie sind gerade live im Internet und mit dem beginne ich auch mal gerne. Und dann sind sie so erschrocken, dass sie mir dann zuhören. Also das ist, wie gesagt, also das ist einfach Standard und das passiert in unseren Vorlesungen. Und das muss man den Leuten einfach mitgeben, um zu sagen, okay, also wenn es auch nicht wollt, aber das ist, weil das berührt jeden und das kann er sich vorstellen.
Ich würde ihn auch im Wedekind noch einladen zu schreiben, was er meint, welcher technischer Trend sich dann hält über einen längeren Zeitraum, Joachim.
Ja, genau, so bin
Ja, wir können ja mal die
gerne reden.
Aktivität, ja, er gibt ein, nach da gehen.
Eben auch in der Zwischenzeit wollte ich also der Community, nachdem sie ja meistens sehr interessiert ist bei meinem Lehrbuch, also L3T, ich habe die Möglichkeit, ich habe einen Gutscheincode, der also 5 € ausmacht bei Erstbestellung bei ePubli, den gebe ich da ein. Ich darf ihn also nicht offiziell über das Internet verbreiten, weil das mag also die Firma nicht. Und der ist ab sofort im Chat. Also wenn sich jemand interessiert, wie gesagt, da spart er sich bei Erstbestellung 5 €. Das ist dieser
Okay.
Gutscheincode.
Genau. Unsere Referenten dürfen am Ende mal ein bisschen Werbung machen, das ist erlaubt. Okay. Ja, gut, dann würde ich so langsam zum Ende moderieren. Vielen, vielen Dank, Herr Ebner. Ich fand es sehr spannend. Es wird bestimmt wieder ganz spannende Reaktionen geben in den Blogs und so weiter. Und wir lassen den Kanal jetzt noch offen für Abschlussstatements und Danksagungen. Vielen Dank von unserer Seite aus für alle. Wir haben ein ganzes Studium Digitale Team, was hier auch immer zuguckt im Nebenraum, wo wir uns dann treffen. Also wir haben das Open Course Event zum sozialen Event auch hier gemacht mit Sehnsucht nach Zusammensein scheint ja doch dann auch da zu sein. Und ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Und wir freuen uns, wir sehen uns wieder im Netz. Nächstes Mal geht es wieder auf einen Mittwoch, dann sind wir wieder in der alten Taktung. Und ich wünsche allen eine schöne Woche und viele spannende Blogbeiträge und Twitter-Kanäle und so weiter. Vielen Dank, Herr Ebner. Danke nach Graz. Ja.
Bitte gerne und ich werde gerne den Stream auf Twitter verfolgen und werde dort natürlich fest herumarbeiten und wie gesagt, freue mich auch auf die einzelnen Beiträge und Rückmeldungen. Danke fürs Zuhören, vor allem
Ja.
danke sehr.
Ja, vielen Dank.